dass ihr mich heute das ein oder andere Mal nicht ganz so gut verstehen könnt. Das liegt nicht in erster Linie an euren Ohren oder an euch, es liegt an mir. Von daher, genau. Ja, ich möchte zu Beginn, stellt euch bitte eine Situation vor eurem geistigen Auge vor, nämlich eine Königsfamilie. Ein König, eine Königin, Prinzessin und Prinzessin. Und da ist ein Prinz und angenommen, er würde etwas tun, was nicht seinem Stand gebührt. Er würde etwas tun, was man so als Prinz nicht tut. Was wäre so das Erste, was passieren würde in der Öffentlichkeit? Es gäbe Schlagzeilen. Es gäbe eine News irgendwo in der Zeitung. Ja, Prinz sowieso hat sich jenes und dieses geleistet. Und was würde passieren, wenn das nicht nur einmal geschehen würde, sondern immer wieder? Dann würden so peinliche Sachen geschehen, wie im Falle der britischen Königsfamilie. Da gab es vor einigen Jahren einen Newsartikel, der hieß: Zum 30. Geburtstag die 5 größten Skandale des Prinzen. Ich glaube, man muss nicht sehr viel Ahnung von Königtum oder davon haben, wie das so in einer Königsfamilie abläuft. Jeder würde sich sofort sagen, das macht man nicht, das geht nicht. Was ist das denn für eine entwürdigende News über diesen Menschen? Es würde sofort auf die Eltern zurückfallen, man würde sagen, wurde dieser Prinz nicht erzogen, haben die dem nicht beigebracht, was es bedeutet, gute Manieren zu haben, sich gut zu benehmen, hat er nicht den königlichen Knigge möglicherweise gelesen? Aber egal, was danach passiert und egal, wie es aussieht, und nicht nur bei dieser Familie, sondern auch bei anderen Königsfamilien, zwei Sachen fallen immer wieder auf. Das erste ist, der Prinz bleibt Prinz. Er wird nicht zu einem Knecht degradiert oder ist jetzt plötzlich Tellerwäscher, wo auch immer, und ist nicht mehr Teil der Familie. Und jeder weiß, dass ein derartiges Verhalten nicht zu einem Königskind passt. Also egal, wie man das versucht zu vertuschen, jeder weiß, das tut man einfach nicht. Und wisst ihr, wir als Gläubige, wir gehören auch zu einer königlichen Familie. Und uns geht es oft nicht anders als diesem Prinzen. Wir tun Dinge, wo andere sagen, nee, das tut man einfach nicht. Und das passt einfach nicht zu einem Leben als Gläubigen. Der heutige Predigttext, der steht in Kolosser 3, Vers 1 bis 17, den findet ihr auch auf euren Gottesdienstzetteln wieder. Und dort ermutigt Paulus die Kolosser, ihre Sicht zu korrigieren und ihr Leben so zu führen, wie es zu ihrer Stellung passt. Kurz zur Orientierung, der Kolosserbrief, der wurde von Paulus geschrieben, mit hoher Sicherheit ist auch Timotheus daran beteiligt gewesen, was man am Anfang des Briefes sehen kann. Die Situation von Paulus war die, dass er in Gefangenschaft war, der Ort ist nicht hundertprozentig geklärt, von daher weiß man auch nicht genau, wann er geschrieben wurde. Aber man schätzt, je nachdem, welche Ortschaft es ist, zwischen 55 und 63 nach Christus. Die Empfänger waren treue Christen in Kolosse. Kolosse war eine griechische Kleinstadt in der kleinasiatischen Landschaft Phrygien, die heute so nicht mehr existiert. Also Kolosse existiert heute so nicht mehr. Der Anlass für diesen Brief war, dass Epaphras den Paulus im Gefängnis besuchte und er berichtete ihm über den Glauben der Geschwister in Kolosse. Und wahrscheinlich, das sehen wir aus dem Brief, hat er auch über die Probleme gesprochen, die es so in der Gemeinde gibt und auch über die Situation. Wir sehen aus dem Brief, dass Epaphras ihnen das Evangelium gebracht hat, also somit Evangelist vermutlich war und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch sehr stark an der Gemeindegründung beteiligt war. Er kämpfte im Gebet, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen und zur Vollkommenheit reifen. Im Brief sehen wir auch das Anliegen des Paulus. Die Kolosser sollten über seine Gebetskämpfe um sie und um die anderen Gemeinden in der Umgebung Bescheid wissen. Ihre Herzen sollten getröstet werden, sie sollten ermutigt werden. Vereinigt in Liebe und ihre Erkenntnis zu Christus sollte wachsen. Unter anderem betete er auch dafür, dass die Kolosser hinsichtlich Gottes Willen mit Erkenntnis erfüllt werden und zu seiner Ehre würdevoll leben und von ihm gestärkt werden. Man könnte sagen, sein Ziel war dasselbe wie das von Epaphras, nämlich, dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird. Die Situation der Gemeinde war die, dass es eine junge Gemeinde war und sie hatten Liebe zu allen Heiligen. Die haben sie ausgelebt und sie standen fest im Glauben. Aber dennoch standen die Christen in einer Gefahr, einer Irrlehre auf den Leim zu gehen und ihr Glauben zu schenken. Teil dieser Irrlehre oder der Inhalt dieser Irrlehre war, dass das Erlösungswerk Christi nicht ausreichend sei. Es würde nicht reichen. Und bei diesem falschen Evangelium waren zusätzlich das Einhalten von Festen, massiver Verzicht von Dingen im Alltag notwendig. All diese Dinge waren Teil dessen. Aber die Irrlehre war schwer zu durchschauen, weil sie Ansätze von Weisheit hatte. Und sie war gänzlich von Demut durchzogen. Und entgegen der menschlichen Neigung, dass man den Körper eigentlich schont und ihn möglichst mit Samthandschuhen anfasst, war das bei dieser Irrlehre ganz anders. Sie schonten den Körper nicht und sie haben ihn auch nicht wertgeschätzt. Wir müssen uns klar machen, damals waren die Christen noch mehr als heutzutage bewusst, dass die Nachfolge mit Jesus gewisse Opfer mit sich bringt und dass das nicht alles einfach nur am Schnürchen läuft. Und somit schien es irgendwie offensichtlich zu sein, dass das einfach Teil zur Nachfolge gehört, dieser Lehre auch Glauben zu schenken. Aber Paulus war sich sicher, diese Irrlehren, die kann man eigentlich nur bekämpfen oder erkennen durch eine tiefere Erkenntnis von Jesus Christus, seiner Größe, das, was er getan hat, sein Werk, dass man es nur damit aufdecken kann. Und somit merken wir im Brief, wie es immer wieder sein Anliegen ist, er malt ihnen Jesu Größe regelrecht vor Augen. Er zeigt ihnen auf seine Vorrangstellung gegenüber allem, was geschaffen wurde. Denn alles wurde durch ihn und für ihn gemacht. Paulus berichtet ihnen dann auch von einem Geheimnis, was vorher keiner wusste. Nämlich, dass Christus in ihnen ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1,27. Und diese und weitere Beschreibungen, die sollten eigentlich dazu führen, dass die Kolosser begreifen, wie wenig Sinn diese Irrlehre hat oder diese neue Lehre hat. Das macht alles gar keinen Sinn. Sie sollten begreifen, dass Jesu Kreuz, das Werk am Kreuz, dass das ausreicht, dass das genügt und dass keine weiteren Auflagen notwendig sind. Und vor allem, man merkt so einen ganz leichten Ansatz von Humor, den Paulus da anbringt. Er sagt, wie kann etwas, was zum Verbrauch und zur Vernichtung bestimmt ist, wie kann das Leben bringen? Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und die Irrlehre, die war von Demut gezeichnet. Aber es war eine falsche Demut, denn es ging um eine Demut, die keinen Wert hatte. Es ging darum, eigentlich sich selbst, sein Fleisch zu befriedigen, sich selber auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, seht her, das habe ich geschafft. Ich habe etwas dazu beigetragen, dass es läuft, wie es läuft. Es ging also gar nicht um Demut, sondern es ging um das Ego, was befriedigt werden sollte. Die Kolosser haben sich davon ein Stück weit einfangen lassen. Und sie richteten somit ihren Blick nicht mehr auf Dinge, die droben sind, sondern auf das, was auf der Erde ist. Das war plötzlich im Fokus. Und in unserem heutigen Text, das ist jetzt so der grobe Rahmen, in diesem heutigen Text fordert Paulus die Kolosser auf, den Blick auf die himmlischen Dinge zu richten und ein himmelsorientiertes Leben zu führen, sich auf den Himmel auszurichten, so wie es zu ihrer Stellung passt, so wie es angebracht ist. Und dabei führt er sehr viele praktische Dinge an, die wir in unserem Leben wunderbar auch umsetzen können. Somit lautet er die Überschrift für unseren heutigen Text: Blick himmelwärts mit Folgen. Blick himmelwärts mit Folgen. Das ist auch auf euren Zetteln mit drauf. Die Gliederung hingegen ist nicht drauf. Wir werden in den ersten vier Versen uns angucken, was bedeutet es, den Blick himmelwärts zu richten. Also den Blick himmelwärts richten. In den Versen 5 bis 11 schauen wir uns dann an, was es bedeutet, mit der Sünde abzuschließen. Und in den Versen 12 bis 17 geht es dann darum, sich auf Christus auszurichten. Ich möchte vorab noch einmal kurz beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Himmlischer Vater, mögest du meinen Mund und mich selbst dazu gebrauchen, um dein Lob zu verkündigen. Gebrauche dein Wort und sprich du zu den Herzen. und mache du sie weich für dein Reden und hart für böse Strömungen und für böses Wirken von außen. Segne du uns. Amen.
Amen.
Ich möchte einmal den Text lesen, über den wir heute nachdenken werden. Ich werde aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Kleiner Hinweis, der abgedruckte Text in euren Gottesdienstzetteln ist die Schlachter Übersetzung. Es gibt ganz minimale Abweichungen, aber die sind nicht weiter wild. Nur damit ihr das wisst. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit Christus offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Unser Text da beginnt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Und es ist eine interessante Sache, man stellt sich die Frage, waren die Geschwister vielleicht jetzt etwa tot oder was hat es damit auf sich? Nein, äußerlich natürlich nicht. In Kolosser 2, 12 bis 13, da sagt Paulus, dass die Kolosser zuvor tot waren in ihren Sünden. Das heißt, sie waren ehemals von der Sünde beherrscht und führten ein Leben ohne Gott. Und durch den Glauben aber an Jesus Christus hat er ihnen die Sünden vergeben, alle Sünden vergeben und lebendig gemacht. Und somit macht hier Paulus auch deutlich, um wen es geht. Und das ist unsere Zielgruppe für den heutigen Text. Es geht um Menschen, denen durch den Glauben an Jesus die Sünden vergeben wurden und die dadurch zu neuem Leben erweckt wurden. Also kurzum Christen. Es geht um wahre Christen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von David beim letzten Mal, Nikodemus, neugeboren werden. Das ist genau das Thema, ne? Neugeboren zu werden. Ihr Kinder werdet euch vielleicht fragen, okay, was hat das mit uns zu tun? Ne? Es geht ja hier um Christen. Und ihr sollt einfach wissen, ihr habt das große Glück, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle von euch Kindern, die Eltern, dass sie gläubig sind. Ihr habt das große Glück, dass ihr gläubige Eltern habt. Und sie sind bestrebt, nach dem Willen Gottes zu leben. Und wenn sie wissen, was Gott von ihnen möchte, dann werden sie in der Verantwortung zu euch, weil sie die Verantwortung gegenüber euch tragen, das ebenfalls von euch fordern, weil es gut für euch ist. Ne? Somit könnt ihr heute schon das hören, was eure Eltern euch später hoffentlich und vielleicht in Auszügen auch nochmal erklären und aufzeigen werden. Wenn Paulus hier mit wenn beginnt, dann meint er, nee, dann stellt er die Erweckung nicht in Frage, die Auferweckung, sondern es geht ihm darum, dass die Kolosser vor Augen gestellt bekommen, was in der Vergangenheit passiert ist. Es geht nicht darum, seid ihr überhaupt erweckt worden? Nein, sondern sie sollen sich das eher nochmal vergegenwärtigen. Und er sagt, so sucht, was droben ist. Was ist suchen? Das Wort suchen, das wird hier gebraucht mit einer Zeitform, die eine wiederkehrende Tätigkeit ausdrückt. Ich werde in der Predigt einige Male auf gewisse Dinge hinweisen, wie dass etwas einmalig passiert oder mehrfach. Das ist aus dem Deutschen nicht sofort ersichtlich. Das sind Dinge, die erst aus der griechischen Grammatik, in der griechischen Grammatik ersichtlich sind. Von daher, falls ihr euch die Frage stellt, wo liest er denn das? Das steht doch hier nicht. Die deutsche Sprache ist etwas, in der Hinsicht etwas armselig. Aber wir versuchen, das Defizit dadurch auszugleichen. Dadurch ist es natürlich nicht falsch, ganz im Gegenteil. Und diese Aufforderung, sie sollen suchen, sie sollen immer wiederkehrend, immer wieder suchen, das bedeutet ein dauerhaftes Suchen. Nicht einmal, sondern immer wieder. Und er präzisiert die Suche. Er macht es ganz konkret. Er sagt droben. Was ist droben? Droben ist etwas höher gelegenes. Also nicht hier unten, sondern etwas weiter oben erstmal. Und er sagt, wo der Christus ist. Der Christus ist der Gesalbte, der Retter, der Messias. Dort sollen wir uns ausrichten. Dort sitzend zu der Rechten, also sitzend zur Rechten Gottes. Zur Rechten Gottes, das ist der Regierungssitz. In 1. Petrus 3, 22 wird das schön ausgemalt, was das bedeutet, zu regieren an der rechten Seite Gottes. Und suchen, liebe Geschwister, bedeutet nicht Ausschau halten. Stellt euch vor, die Situation einer Schlüsselsuche. Wir haben unseren Schlüssel verloren und wir würden jetzt suchen. Angenommen, wir würden suchen im Sinne von, ich setze mich hin und warte, bis der Schlüssel zu mir kommt. Oder bis er vielleicht in mein Blickfeld hineingerät, dann würden wir sagen, wie dumm ist das? Das ist doch kein Suchen. Nein, Suchen ist etwas Aktives. Ich begebe mich auf die Suche, ich drehe jeden Stuhl, ich gucke unter jeden Schrank. Ich gucke bewusst, wo ist dieser Schlüssel, den ich verloren und habe. Und ich weiß, ich brauche ihn. Ich suche ihn. Ne? Und diese Suche ist hier gemeint. Nicht Ausschau halten, suchen. Und nach dieses Suchen, sucht, was droben ist, das konkretisiert er nochmal. Nicht nur aktiv zu sein, sondern wie sollen wir suchen? Er sagt, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. In der Elberfelder heißt es sind, in den anderen Übersetzungen trachtet nach oder auch, man könnte sagen, richtet euch auf etwas aus. Und das bezieht das Denken, die Gefühle, ethische Entscheidungen, den Willen. All diese Dinge werden durch dieses Wort abgebildet. Das wird alles mit einbezogen. Somit hat sich der Christ mit seinem ganzen Inneren nach etwas auszustrecken, auszurichten. Und das ist nämlich der himmlische Ort. Und alles das, was dort, an dem himmlischen Ort, dort zu richten, Gottes ist, also die ewigen Dinge, danach soll er sich ausrichten. Dort, wo Christus regiert, diese Dinge, die von seiner Herrschaft bestimmt sind, und nicht auf das Vergängliche dieser Erde. Nicht hier. Die Kolosser, die wurden durch eine fehlerhafte Ausrichtung für ihr Lehrer empfänglich, weil sie auf das hier auf Erden konzentriert waren. Aber warum ist das überhaupt notwendig, sich so intensiv auszurichten? Warum? Verse 3 und 4 sagen es uns. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ihr seid gestorben, kurzum. Wir sind gestorben. Das ist die Begründung für unsere Ausrichtung. Am Tage unserer Bekehrung sind wir für diese Welt gestorben. Und seitdem ist unser Leben zusammen mit Christus in Gott verborgen. Man könnte auch sagen versteckt, aufbewahrt. Das Wort Leben, das beschreibt hier, wenn es heißt, wenn euer Leben ist verborgen in Christus oder mit Christus, dann bedeutet es das, mehr als nur lebendige Person zu sein. Das bedeutet, es ist ein Lebensprinzip. Es ist Geist und Seele werden mit einbezogen und auch der Leib. Und dieses Leben ist unsichtbar, wie unser Text es hier sagt. Aber wir sind in Christus vereint und in Gott aufgehoben. Und wenn Christus eines Tages als Herrscher erscheint, dann wird auch unser heute verborgenes Leben sichtbar werden. In Herrlichkeit. In 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 ist das wunderbar beschrieben, was es bedeutet, wenn Christus wiederkommt und wie wir dann auferweckt werden oder auferstehen werden und wenn wir dann auch einen neuen Leib bekommen werden. Und Paulus treibt aber dieses mit Christus Zusammensein noch auf die Spitze. Er sagt, unser Leben ist nicht nur irgendwie mit ihm verbunden oder so, sondern er sagt, unser Leben ist nun Christus. Er sagt, Christus, euer Leben. Das ist viel mehr als nur ein bisschen dabei. Nein, das ist gänzlich ausgetauscht. Er ist das Leben. Und somit werden wir nicht nur von ihm beeinflusst, wir werden vollständig durchdrungen. Ja, und weil Jesus Christus das Leben der Kolosser verändert hat, sollen sie ihre gesamte Gesinnung, alles, auf den Himmel ausrichten. Das ist einfach die angemessene Reaktion auf das, was in ihrem Leben und in unserem Leben als Gläubige passiert ist. In diesen ersten vier Versen Christus viermal erwähnt und da wird darauf Bezug genommen. Und alle Aussagen sind immer auf ihn ausgerichtet. Besonders der Höhepunkt, Christus ist unser Leben. Man könnte meinen, dass wenn Christus uns derart durchdringt, dass alles läuft wie ein Schnürchen. Ich meine, es kann nichts mehr verkehrt laufen. Er ist doch unser Leben, da ist doch nichts anderes mehr. Nein, so ist es nicht. Auch wenn wir nicht Theologien auf Erfahrungen aufbauen sollten, so wissen wir, das passt mit dem Leben einfach nicht überein. Aber Paulus erklärt auch, warum. Es gibt keinen Automatismus. Dieser Text ist so real. Er beginnt bereits mit einer Anweisung. Es heißt, wenn ihr auferweckt worden seid, so sucht. Da passiert nicht, so werdet ihr automatisch suchen, sondern so sucht. Ihr solltet was tun. Und wisst ihr, Lieben, es gibt nur einen einzigen Automatismus und der führt eigentlich immer wieder zur Sünde. Das ist der einzige. Alles andere erfordert immer, dass wir in irgendeiner Weise aktiv werden. Ihr kennt vielleicht das Beispiel eines Schiffes. Ne? Es kann nur gesteuert und gelenkt werden, wenn es sich in Bewegung ist. Wenn es auf der Stelle steht, dann bringt das Lenken so nahezu gar nichts. So, also bei unserer Bekehrung, unser Text, der beginnt mit der Situation der bereits erfolgten Bekehrung. Die Geschwister sind bekehrt. Und zugleich beginnt es mit Anweisungen. Ne? Also sie sollen etwas tun. Im restlichen Text, den wir jetzt angucken werden, das ist der Löwenanteil, beschreibt Paulus wie ganz praktisch, wie sieht diese Ausrichtung aus? Was muss ich tun? Was bedeutet es, himmlisch orientiert zu leben? Was bedeutet es, sich auf den Himmel auszurichten? Die Verse 5 bis 11, das ist unser nächster Abschnitt, heißt mit der Sünde abschließen. Verse 5 bis 6. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also stärker könnte der Kontrast zwischen dem gerade Gesagten und zwischen diesen Versen eigentlich nicht sein. Vorher hieß es, wir sind gestorben und unser Leben ist nun Christus. Und jetzt heißt es, wir sollen etwas töten. Wir sollen unsere Glieder töten. Also ist nicht bereits alles tot, ist eigentlich ähnlich wie gerade eben, aber wir sehen, dass es Dinge an uns gibt, die es zu töten gilt. Manche Dinge sind tot, manche Dinge gilt es zu töten, aber was ist das? Wie wird der Unterschied gemacht? Und Paulus spricht hier von einem wesentlichen Aspekt. Er spricht von der Stellung eines Christen und seinem Zustand. Die beiden Dinge werden hier differenziert. Wenn er sagt, ihr seid gestorben, dann meint er, das Alte ist gestorben. Da werden wir gleich auch nochmal mit drauf eingehen. Damit, also das, was wirklich gestorben ist und was jetzt sich auch nicht mehr verändert, das ist unsere Stellung. Und das, was jetzt getötet werden soll, das ist unser Zustand. Was ist eine Stellung? Eine Stellung ist, stellt euch ein Auto vor. Es wird zerkratzt, es wird demoliert, es wird zerbeult, aber das macht ein Auto immer noch zu keinem Fahrrad. Es gibt gute Handwerker, die können das Ding vielleicht zurechtbiegen, aber im Grunde genommen bleibt es ein Fahrrad. Selbst nach einer Schrottpresse würden wir sagen, es ist ein Auto. Es fährt nicht, aber es ist ein Auto. Und das ist unsere Stellung. Und wenn er hier sagt, tötet eure Glieder, dann meint er nicht diese Stellung, weil die ist unveränderlich. Es geht um die Dinge, die unseren Zustand betreffen. Unser Zustand, der hat noch Sachen an sich, die getötet werden müssen. Und dieser Zustand beschreibt, wie wir uns geben, wie wir uns nach außen hingeben, wie wir, was der Mensch an sich ist und seine Art. Er sagt, tötet nun. Also nun ist ein Wort, in euren Übersetzungen steht zum Teil daher. Das ist eine Argumentation. Er sagt, er verknüpft das eben Gesagte, weil ihr himmlisch orientiert seid und euch himmlisch ausrichten sollt. Deshalb tötet etwas. Also er sagt, räumt erstmal auf. Räumt mit den Dingen auf. Das ist unser ganzer Abschnitt. Es geht ums Aufräumen. Und er fordert auf, Glieder zu töten. Natürlich nicht unsere normalen körperlichen Glieder, sondern er nimmt schwere Sünden und gibt ihnen die Gliedsgestalt und formuliert sie als Glieder, die wie zu dem alten Menschen mal dazugehörten, die sollen jetzt getötet werden, ein für alle Mal. Und auch dieser Tod, der geschieht nicht automatisch. Auch das sollen diese Geschwister hier tun. Doch wir sollten das tun. Was soll getötet werden? Unzucht. Unzucht ist Hurerei, könnte man auch umschreiben. Das griechische Wort dafür heißt Porneia. Ich denke, ihr kennt auch den deutschen Begriff, der oft derart verwendet wird. Und das bedeutet jeder Geschlechtsverkehr außerhalb der von Gott definierten, gewollten Ehe. Das heißt, alles, jeder Geschlechtsverkehr, der außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet, ist Unzucht. Unreinheit, das sind unreine Gedanken oder auch Handlungen. Man würde sagen, es ist eine etwas allgemeinere Form von dessen, was mit Unzucht beschrieben wird. Allerdings beschreibt dies unreine Gedanken auch und unreine Handlungen. Und das ist, wie gesagt, etwas allgemeinere Art. Leidenschaft. Das bedeutet, ist hier im negativen Kontext aufgeführt. Und das bedeutet eine starke und ungezügelte Begierde. Böse Begierde oder auch böse Lust, wie es auch heißt, ist ein aktives, intensives und auch oft gewalttätiges Streben. So würde man das umschreiben. Habsucht oder Gier, ich glaube, damit sind wir schon eher vertraut, dass es immer mehr haben zu wollen. Den Hals nicht voll zu kriegen. Und wenn wir uns diese fünf Glieder, die es hier zu töten gilt, mal im Zusammenhang ansehen, dann scheinen die alle irgendwie sexuell ausgerichtet zu sein. Und sie sind auch dem sexuellen Schweregrad nach sortiert, wobei mit dem Schwersten, mit der Unzucht, wird es beginnt ist und das Letztere hat natürlich dann jetzt nichts mehr mit Sexualität zu tun, aber es kann dennoch zu diesen Dingen führen. Und genauer betrachtet scheint es sogar eine schändliche Reihenfolge zu sein, eine Kette. Nämlich beginnend mit dem Endergebnis und endend mit dem, wie es angefangen hat. Nämlich es mit Unzucht hört es auf und mit Habsucht, was Götzendienst ist, fängt es an. Götzendienst bedeutet, alles anzubeten, alles im Fokus zu haben, außer Gott. Alles andere außer Gott. In Epheser 5, Vers 3 sehen wir die gleiche Reihenfolge, aber in einer verkürzten Form. Da wird nur Unzucht und Unreinheit und Habsucht beschrieben, aber auch in der Reihenfolge. Natürlich sind das nicht die einzigen Formen von Sünde. Natürlich gibt es auch noch andere Formen. Allerdings sind es die Sünden, die, wenn man sie als Kette betrachtet, dass sie zu einer besonders schweren Auflehnung gegen Gott führen. Die schwere, besonders schwere Auflehnung verunehrt unseren Gott in einem besonderen Maße. In 1. Korinther 6, 18 bis 19 wird das beschrieben. Da geht es nämlich um Unzucht, die besonders schwere Form hat. Paulus verargumentiert das damit, dass sie an unserem eigenen Leib geschieht. Warum unser Leib? Der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist besonders schwerwiegend. Und Paulus sagt, jede andere Sünde passiert außerhalb des Leibes. Diese ist aber besonders schwerwiegend. Das Wort tötet beschreibt die Radikalität. Und die Zeitform macht es auch total eindeutig. Es geht um etwas Eindeutiges. Und es geht um etwas Radikales. Tötet ein für alle Mal. Ein für alle Mal sollen diesen schweren Sünden, sollen wir damit aufräumen. Die Dinge sollen weg, nie wieder da sein. Und wie schwergewichtig wirklich diese Sünde ist, das unterstreicht Paulus im Vers 6, indem er über Gottes Zorn spricht, das über Ungläubige, in diesem Fall Sünde des Ungehorsams. Aber wenn wir uns Epheser 2, 1 bis 2 angucken, dann sehen wir, dass es im Allgemeinen auch um Ungläubige geht. Paulus sensibilisiert die Kolosser dafür, räumt diese Dinge, ihr solltet eigentlich abgeschlossen haben, aber wenn nicht, tut das, ein für alle Mal. Und er beschreibt, warum führt er diese Sünde des Ungehorsams an? Er macht ihnen nochmal bewusst, was hat es mit ihnen auf sich? Sie waren auch Teil dessen. Vers 7. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Als sie diese Dinge in ihrem alten Leben, bevor sie wiedergeboren wurden, bevor sie wiedererweckt wurden, als sie diese Dinge taten, waren sie auch Söhne des Ungehorsams. Und sie wären auch vom Zorn Gottes bestraft gewesen. Aber seitdem sie ein neues Leben angefangen haben, seitdem sie erweckt wurden, seitdem sollen sie diese Dinge nicht mehr tun. Das passt einfach nicht mehr zu ihrer Stellung. Das gehört nicht zu einem Christen. Wisst ihr, ihr würdet vielleicht jetzt in eurem Kopf denken, wow, habe ich ein Glück, dass ich mit diesen Dingen kein Problem habe. Und das sind ja alles, die scheinen wirklich besonders krass zu sein. Häkchen. Man kann zufrieden sein. Aber Paulus belässt es nicht dabei. Er sagt, nicht nur diese Dinge sollen getötet werden, sondern weil sie besonders radikal sind, sondern es gibt auch andere Dinge, mit denen wir aufräumen müssen. Verse 8 bis 10. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also, ein himmelsorientiertes Leben, das wendet sich nicht nur von den besonders schweren Sünden ab, sondern auch von Sünden, wo wir manchmal auch dazu neigen, zu sagen, das kann doch jedem mal passieren. Das kann uns doch jedem mal passieren, dass wir uns ärgern, dass wir wütend sind. Hier verwendet Paulus ebenfalls die Zeitform ein für alle Mal. Das soll auch alles weg. Was sollen wir ein für alle Mal ablegen? Es geht um Zorn. Zorn ist der Ärger als Gemütszustand. Etwas, was so mein Gemüt, also meine ganze Laune, könnte man sagen, irgendwie beeinflusst. Und das spricht von einer anhaltenden und auch länger andauernden Angelegenheit, die sich auch zum Teil wirklich aufladen kann. Man könnte auch sagen dazu, es ist manchmal geprägt durch ein tief sitzendes Hassgefühl. Aber es ist etwas, was erstmal unter der Haube bleibt, was mein Handeln zwar mit beeinflusst, aber es bleibt erstmal in mir und ich bin grummelig. Natürlich lässt sich so etwas nicht verstecken. Nach außen hin wird man so etwas sehen. Aber dann kommt die Steigerungsform, Wut. Das sollen wir auch ablegen. Wut ist etwas, was nach außen hin dringt. Es ist ein Ausbruch von Zorn. Es beschreibt, dass etwas gewaltig bewegt wird, wie Luft oder auch Wind. Es ist sehr dynamisch, es ist von kurzer Dauer. Kennt ihr Choleriker, die dann eine Form, ja, so eine Verhaltensweise an den Tag legen, wo sich auf irgendetwas, man würde jetzt sagen, wenn wir diese Termini verwenden, zornig sind und dann kommt es einmalig zum Wutausbruch, und dann wird der andere einmal an die Wand gefahren, dann wird ihm mal ordentlich die Meinung gesagt und dann kommt das alles wieder runter. Also diese kurzen dynamischen Exzesse, wenn man so will, das ist Wut. Und das hat immer den Charakter, sich rächen zu wollen. Das wollen wir vielleicht gar nicht wahrhaben, aber wenn ich mich nicht kontrollieren kann, etwas raus muss, dann muss ich entweder mich rächen, indem ich etwas rauslasse, oder ich will mich an jemand anders rächen. Bosheit, das ist eine Verdorbenheit. Es ist eine böse Grundhaltung, die in uns drinne ist. Diese böse Grundhaltung, also diese Bosheit, die ist so unvernünftig, dass sie Gefallen daran hat, wenn jemand anders leidet. Wenn es anderen schlecht geht, dann sind Menschen, die von Bosheit geprägt sind, fühlen die sich gut dabei und die mögen das, wenn andere leiden. Lästerung, das griechische Wort Blasphemia, das kennen wir, Blasphemie, ne? Wird oft im Zusammenhang mit Gott verwendet, aber das kennt man auch gegenüber Menschen und das ist die schlimmste Art der Verleumdung. wenn guter Ruf geschädigt wird durch böses Gerede, schlechte Geschichten. Und es ist gekennzeichnet von einer Ungezügeltheit, dass man sich nicht zurückhalten kann. Auf eine böse und oft auch unversöhnliche Weise. Das geschieht auch bei Lästerung, dass man sich nicht korrigieren lassen will, dass man sich auch nicht versöhnen will mit dem anderen, sondern immer wieder Böses streut und böse Saat sät. Schändliches Reden heißt bei euch auch in der Schlachter hässliche Redensarten. Ich denke, damit sind wir auch, so manche von uns, gut vertraut. Das ist eine schmutzige Sprache. Das sind entehrende oder auch unreine Sprachen. Das bedeutet, also ich bin sicher Teil der Straßensprache, ein Teil unseres Wortschatzes, der auch im Duden vorkommt und der auch im Duden gelistet ist, ist unrein. Es sind unreine Formen und schändliches Reden. Das SCH-Wort einfach nur mal angeführt. Und bei diesen Sünden, mit denen jetzt auch das Ganze einmal abgelegt werden soll, ein für alle Mal, da bin ich nicht nur ich beteiligt, der diese Sünde vielleicht verübt, sondern auch der Nächste. Es ist nicht so eine einseitige Sache. Das heißt, meine Glaubensgeschwister sind beteiligt, entweder weil sie manchmal der Auslöser sein können oder auch weil sie die Leidtragenden sind, gegenüber denen ich das auslebe. Und in diesem und auch den nächsten Versen verdeutlicht Paulus Sachverhalte anhand von Worten wie anlegen, ablegen, anziehen, ausziehen. Diese ganzen Worte, die kommen aus dem Wesen der Kleidung oder Schneiderei und beschreibt etwas, dass ich Kleidung ablege oder anziehe. Ne? Deswegen gebraucht er diese Worte und die sind sehr, sehr treffend. In Vers 18 sagt er nämlich, wir sollen diese Sünden ein für alle Mal ablegen. Wie ein Stück Kleidung. Ich ziehe es aus, ich lege es weg und ich ziehe es nicht nochmal an. Es liegt woanders, es ist weg. Und es ist interessant, dass er nach diesen genannten Sünden, diesen fünf schweren, führt er jetzt die Lüge an. Besonders interessant ist es, wenn man sich die Grammatik ansieht. Denn von den anderen sagt er, legt sie ein für alle Mal ab. Bei der Lüge sagt er, belügt einander nicht immer wieder. Tut es immer wieder nicht. Warum macht das Paulus? Warum führt er die anderen Dinge ab? Warum soll ich alles andere ein für alle Mal damit brechen? Und mit der Lüge aber, da soll ich immer wieder drauf bedacht sein? Warum ist das so? Eine Möglichkeit wäre, erstmal lass uns vor Augen führen, was ist überhaupt Lüge? Lüge kann auf zweierlei Weise gelebt werden. Durch eine direkte Lüge. Ich mache mal jetzt eine harmlose Lüge. Draußen ist schlechtes Wetter und ich sage draußen Sonnenschein. Ist eine harmlose Lüge. Macht es aber nicht besser, ist eine Lüge. Oder wenn ich Tatsachen verdrehe und sie direkt ausspreche, verdreht ausspreche, dann lüge ich erstmal verbal. Es gibt aber auch eine Lüge, die sich auf meine Handlung bezieht. Ich lebe mit einem Bruder oder einer Schwester nicht in Frieden. Wir haben Streit untereinander. Und jetzt komme ich dem anderen gegenüber und mache gute Miene zum bösen Spiel. Kennt ihr das? Eigentlich können wir uns gar nicht leiden, aber um die Optik zu wahren, im Gottesdienst begrüße ich ihn ganz, ganz freundlich und dann wird etwas aufgesetzt. Also dieses Heuchlerische, dieses Gespielte, auch das ist Lüge. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und er sagt, belügt einander nicht. Wenn wir uns die Formen hier vorher ansehen, mit denen wir ein für alle Mal brechen sollen, dann merken wir, dass diese Formen aber in Form einer Lüge wiederkehren können. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, all das kann auch in Form einer Lüge wiederkommen. Und wir sollen bedacht sein, nein, wir sollen nicht einander anlügen. Warum sollen wir das nicht tun? Er begründet es. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Auch hier interessant, er fordert die Kolosser nicht auf, zieht den alten Menschen aus oder zieht den neuen Menschen an. Die haben es getan. Es ist bereits passiert in der Vergangenheit. Sie sollen gewisse Wesenszüge anziehen im Laufe unseres Textes, gewisse Dinge ablegen, aber diesen alten Menschen und den neuen Menschen, das ist bereits Geschichte. Das ist in der Vergangenheit passiert. Aber was ist dieser alte Mensch? Oder wofür steht er und wofür steht der neue Mensch? Beide beeinflussen maßgeblich den Zustand einer Person. Wie er sich gibt, wie er handelt, wie er sich tatsächlich benimmt, nach außen hin gibt, das beeinflusst dieser Mensch, sei er alt oder neu. Der alte Mensch wird uns Epheser 4, 22 beschrieben. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Das steht für den Sünder, für seine bösen Eigenschaften. Das ist die Stellung einer Person vor der Bekehrung. Seine Verlorenheit wird zum Ausdruck gebracht, indem er sich selbst zugrunde richtet, durch die Begierden. Der neue Mensch hingegen wird ein Vers später in Epheser 4 beschrieben, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist und in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser Mensch, der steht für die Erlöstenstellung, für die, die durch Christus gewirkt wurde. Dieser Mensch ist von Gott geschaffen und er ist nach Gott geschaffen. Durch die Bekehrung ist das Alte vergangen, das Neues ist geworden. Das sagt uns auch 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Kolosser, die haben den alten Menschen zusammen mit ihren Handlungen wie ein Stück Kleidung abgelegt. Und der neue Mensch hingegen, der wurde angezogen. Und der ist dadurch gekennzeichnet, dass er zu einem bestimmten Zweck immer wieder erneuert wird. Zu welchem Zweck? Zur Erkenntnis. Also dieser neue Mensch, der wird nach dem Bilde Christi stetig erneuert, um zur Erkenntnis zu führen. Der Gläubige, der soll immer mehr erkennen, wie Christus ist und wie Christus handelt. Und wir denken wieder an die himmlische Orientierung. Wie sind wir auf den Himmel ausgerichtet? Unser neuer Mensch. An dem neuen Menschen sollen wir dies lernen und wir werden immer weiter in Christus aufgebaut, um so zu werden wie er. Und diese Erkenntnis, die Paulus hier anspricht, das ist nicht einfach eine Erkenntnis, die ich lerne. Die ich, wenn ich jetzt einfach den Flyer lese, da steht, das Feuer der Nachfolge anfachen. So, ich habe jetzt die Erkenntnis über das Motto. Das ist keine Erkenntnis. Das ist nicht die Erkenntnis, von der hier die Rede ist. Diese Erkenntnis habe ich mir jetzt angelesen, ich habe sie mir angelernt. Die Erkenntnis, von der hier die Rede ist, dass es eine Erkenntnis, die durch Offenbarung zustande kommt. Eine Erkenntnis, die Gott schenkt, die ich ohne seine Hilfe nicht erkennen würde. Um diese Erkenntnis geht es hier. Sie ist nämlich von Gott gewirkt. Und weil dieses Thema so schwer zu greifen ist, manchmal, mit dem alten Menschen, mit dem neuen Menschen, macht es Paulus in Vers 11, reduziert er das auf das Wesentliche. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Aus der inneren Perspektive und aus unserer Stellung heraus gibt es nur noch Christus. Da ist nichts anderes mehr. Unter allen Gläubigen, in allen Gläubigen ist nur noch Christus. Das ist das, was uns zusammenhält. Das ist der gemeinsame Nenner. Nach außen hin gibt es natürlich weiterhin Griechen, Sklaven, Beschnittene, Unbeschnittene, Juden. Das gibt es weiterhin. Aber nach innen hin nicht mehr. Himmlische Ausrichtung bedeutet aber nicht nur mit alten Dingen abzuschließen. Stellt euch vor, dass im Sinne eines Kleides, der neue Mensch, der wurde durch unsere Bekehrung wurde er angezogen. Jetzt ist er nackt. Wir haben all die Dinge abgelegt, die alten Klamotten abgelegt, die nicht gepasst haben zu der neuen Stellung. Wir sollen nicht nackt sein, wir sollen Dinge anziehen. Es gehört neue Sachen angezogen. Und die beschreibt er jetzt in den folgenden Versen. Wir kommen halt zu unserem letzten Abschnitt, auf Christus ausgerichtet zu sein. Verse 12 bis 17. In Vers 12 heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Es ist interessant, dass Paulus hier erst die Stellung anspricht. Er sagt uns erst, wer wir sind. Wer wir aus Gottes Perspektive sind. Wir sind nämlich Auserwählte Gottes. Wir sind Heilige und Geliebte. Auserwählt, weil wir zu einer privilegierten Gruppe gehören. Zu einer Gruppe Menschen, die in Christus auserwählt sind. Wir sind heilig, von der Welt abgesondert. Deswegen sind wir auch nicht mehr auf die Welt konzentriert, sondern auf die himmlischen Dinge konzentriert. Für ihn abgesondert, zu einer besonderen Nähe für ihn hin. Geliebte sind wir, Agapao, Agape, da schwingt dieses Wort Liebe mit. Wir sind Gegenstand seiner bedingungslosen Liebe. Das Wesen des neuen Menschen soll praktisch werden, indem wir ein für alle Mal wieder die neuen Tugenden anziehen. Um welche Tugenden geht es hier? Herzliches Erbarmen, man könnte auch sagen Barmherzigkeit. Wörtlich heißt es Eingeweide des Erbarmens. Eingeweide, das macht schon wirklich klar, wie tief das Ganze geht, was für ein Erbarmen es ist. Es spricht über ein mitleidsvolles Herz. Es geht darum, was wirklich aus uns heraus passiert. Es ist nicht etwas Heuchlerisches. Es ist nicht aufgesetzt. Es ist aufrichtig. Das Wörterbuch hat es wunderbar formuliert. Da heißt es, es ist eine starke innere Anteilnahme am Leid oder an der Not anderer, verbunden mit dem Drang, ihnen zu helfen oder sie zu trösten. Güte. Bei euch steht auch manchmal Freundlichkeit. Das ist eine freundliche oder wohlwollende und nachsichtige Einstellungen. Da geht es wieder um unsere Gesinnung gegenüber anderen. Es ist diejenige Gnädigkeit, die den ganzen Menschen durchdringt. Diese Freundlichkeit kommt aus dem Menschen heraus und es macht alles weich, was vorher hart gewesen ist. Aber es ist nicht so eine, und alles, was hart und streng vorher gewesen ist, das wird dann halt aufgeweicht. Das ist Güte, Freundlichkeit aus dem Inneren heraus. Demut, das bedeutet, wie denke ich von mir selbst? Es ist die wahre Selbsteinschätzung von mir, aber speziell hinsichtlich, also mit der Perspektive zu Gott hin. Dass wir uns klein und nichtig halten, das wäre demütig. Ja, wir halten uns sogar für sündig und böse, wie wir vor Gott auch wirklich sind. Milde oder auch, wie es in manchen Übersetzungen heißt, Sanftmut. Das ist eine praktizierte Demut, würde man sagen. Und sie zeigt sich im Umgang mit dem Nächsten. Und es ist aber nicht, wie das Wort es sagt, Sanftmut oder Milde, etwas Lasches oder so. Nein, es ist eine mit Kraft gewirkte Freundlichkeit. Also es ist eine innere Einstellung und eine innere Entscheidung mit Kraft, dass ich sanftmütig gegenüber dem Nächsten bin, milde bin. Nicht, weil ich kusche, nicht, weil ich eingeschüchtert bin von dem anderen, sondern weil es eine feste Entscheidung ist, dem Nächsten gegenüber milde zu sein. Langmut, das bezeichnet, einen langen Atem zu haben. Langen Atem, bevor es zu einem Ausbruch kommt. Das ist langmütig. Aber nicht nur Ausbruch, also ein Ausbruch kann jede Form von Handlung sein oder auch Leidenschaften, wie auch immer, sondern es beschreibt die Eigenschaft von jemandem, der die Macht hat, etwas zu tun, der sie nutzen kann, der das Recht hat, etwas zu tun und der es nicht in Anspruch nimmt, sondern der wartet. Von Gott heißt es, dass er langmütig ist. Er wartet, er hätte das Recht, uns zu vernichten, er hätte das Recht, die Menschen einfach platt zu machen aufgrund ihrer Sünde. Nein, er ist langmütig, er wartet. Und er hebt sich, wenn wir das Endgericht ansehen, er hält sich seinen Zorn auf das Ende der Zeit. Behält er sich das, schiebt er das auf. Er ist langmütig. Und einige dieser Tugenden, die finden wir auch in Galater 5,22 vor. Die werden dort beschrieben als Früchte des Heiligen Geistes. Und somit brauchen wir keine Angst zu haben. Das sind nicht Dinge, die wir aus dem Erbrechen heraus jetzt leben, irgendwie provozieren müssen, sondern das ist eine Sache, die Gott in uns wirkt. Es ist eine Sache, die vom Heiligen Geist gewirkt wird. Und dennoch sollen wir sie anziehen, ein für alle Mal, sie uns zu eigen machen. All diese Dinge sind auf unser Miteinander ausgelegt. Wie gehen wir als Geschwister miteinander um? Und würden wir diese Dinge leben, jeder den anderen gegenüber, in dieser Weise, wie sie ideal sind und wären, dann gäbe es keine Konflikte unter uns. Das wäre alles super. Und wir würden einfach gemeinsam den Herrn anbeten, wir würden gemeinsam himmelwärts gucken, wenn es uns gelingen würde, diese Dinge einfach alle mal zu leben. Aber das ist nicht die Realität. Wir kennen das. Die Realität ist eine andere. Und wir hoffen im Umgang miteinander, dass wenn wir diese Tugenden leben, dass der Mensch sich irgendwie verändert. Dass ihn am besten Christus verändert
Und kennt ihr das? Wenn man diese Vorstellung hat, hoffentlich wird er verändert, am besten so, wie ich ihn gerne hätte. Am besten so, wie ich ihn mir vorstelle. Am besten nach meinen persönlichen Erwartungen, dass er am besten genau die gleichen Dinge tut, die gleichen Dinge sagt. Warum klonen wir ihn nicht? Ne? Also so in dieser Weise. Aber das geschieht nicht. Geschwister werden nicht so. Und sie behalten ihre Eigenarten, sie bleiben schwierig. Aber wie gehen wir mit sowas um? Es heißt doch, wir sollen diese Dinge doch leben. Wie hantieren wir so etwas? Und das ist so wunderbar, dass uns Paulus eine Lösung dafür aufzeigt. Eine Lösung, die uns nicht gefällt. Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, das geht total wider. Ne? Eigentlich hätte man erwartet, dass jetzt Paulus eine Lösung aufzeigt, eine Lösung, die wirklich eine ist. Ne? Also mit Veränderung und allem drum und dran. Aber er sagt, ertragt einander. Wisst ihr, er sagt hier ganz klar, dass dieses Wort ertragen, das kommt, das fand ich sehr interessant, das ist ein Begriff, der aus der Medizin kommt. Er wird nur in der Medizin verwendet. Und das besagt, wenn ihr an Wunden denkt, in dem Kontext wird das verwendet, etwas zu ertragen, etwas zuzulassen. Und das ist wirklich eine wirklich harte Nummer, aber nicht ohne Grund führt er die Tugenden vorher an. Denn zusammen gelebt, wenn diese Tugenden zusammen gelebt werden und zugleich angewandt werden, dann wird mit dem neuen Menschen etwas möglich, was mit dem alten niemals möglich war. Dass wir ertragen können, dass wir uns gegenseitig ertragen und stehen lassen können. Epheser 4, 1-2, da heißt es, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Also jeder kennt von uns halt diese angespannte Situation, wenn es halt mit wenn wir uns untereinander nicht vertragen, wenn wir nicht auf einen Nenner kommen und Meinungsverschiedenheiten uns irgendwie zu trennen drohen, da fühlt es sich wirklich manchmal wie diese Wunde an, die wir aber ertragen sollen. Und natürlich kann es auch vorkommen, dass wir einander nicht nur aufgrund von Meinungsverschiedenheiten oder Ähnlichem oder weil wir anderer Ansicht sind, sondern dass wir einander verletzt haben. Dann sollen wir einander vergeben, wie es hier heißt. In Fällen, wo einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, sollen wir uns gegenseitig vergeben. Was sind das für Dinge? Das sind Klagen, Tadel, Vorwürfe, Beschwerden, also jegliche Art, wo der eine sagt, so wie der Bruder oder die Schwester XY mir gegenüber benommen hat, das läuft gar nicht. Also das sind so Klagen dieser Art. Ne? Wir sollen uns vergeben, wie Christus uns vergeben hat, und gegenseitig vergeben. Nicht nur der eine dem anderen, sondern gegenseitig. Aber wie hat Christus uns vergeben? Kolosser 2, 13-14 spricht darüber. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, also Sünden, und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat uns also lebendig gemacht, indem er unsere Sünden vergeben hat. Und nicht nur alle, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich alle. Und er hat nicht darauf gewartet, bis wir besser wurden. Er hat nicht darauf gewartet, bis wir unsere Sünden wieder gut gemacht haben, bis wir einen Auflagenkatalog erfüllt haben, sondern er hat zuerst vergeben. Er hat uns durch die Vergebung hat er uns lebendig gemacht. Er hat zuerst reagiert. Und wisst ihr, der Kolosserbrief ist ein gutes Beispiel dafür, dass gewisse Auflagen nicht erst getan werden müssen, sondern er startet hier bei unserem Text mit, dass die Geschwister bekehrt sind. Und jetzt kommen erst die ganzen Dinge, was bedeutet es, sich auf den Himmel auszurichten und so zu werden, wie Christus ist. Er hat uns alle Sünden vergeben, ohne Ausnahme. Er hat den Gegenstand der Anklage gelöscht. Es gibt diesen Gegenstand nicht mehr. Er ist nicht mehr existent. Und er hat ihn aus der Mitte fortgeschafft. Das heißt, er findet keine Erwähnung mehr. Es wird auch gar nicht mehr erwähnt. Und wisst ihr, was für eine große Herausforderung das ist, so zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Himmlisch zu vergeben, das ist der Anspruch, kein geringerer, bedeutet immer, in Vorleistung zu gehen. Es bedeutet, in Vorleistung zu gehen, ohne Gewissheit über den Ausgang. Und trotzdem alle Beweise und alle Forderungen zu vernichten. Das ist himmlische Vergebung. Als Christen haben wir niemals die Gewissheit, dass unsere Vergebung alles wieder gut macht. Dass alles fein ist, wie es danach läuft. Und dennoch löschen wir den Gegenstand unserer Anklage oder unserer Beschwerde und wir tun alle Forderungen und alles beiseite und wir erwähnen sie nicht mehr. Ich muss hierbei eine Sache erwähnen, die ist ganz wichtig. Es gibt Sünden. Sünden werden immer passieren. Das wird immer wieder geschehen und wir sollen uns vergeben. Es gibt eine Form von Sünde, die durch Uneinsichtigkeit geprägt ist. Wo Menschen immer wieder diese Sünde leben und sie sind der Ansicht, diese Sünde ist keine Sünde und sie ist in Ordnung. Sagen wir, eine Person ist verheiratet und geht jedes Wochenende fremd. So, wir sagen, meine Güte, was ist das denn für eine krasse Situation? Das ist Sünde, was du da tust. Und er sagt, nein, das ist in Ordnung, das kann ich mit der Bibel begründen, abgesehen davon, dass es nicht begründbar wäre. Ja? Aber angenommen, dieser Bruder ist der Meinung, das ist irgendwie begründbar, in diesen Fällen ziehen dann so Themen wie Gemeindezucht und Ähnliches. Ne? Also es heißt nicht, dass wir wirklich alles komplett stehen lassen müssen. Es gibt Situationen, wo die Gemeinde ins Spiel kommt. Ne? Aber wo wir untereinander mal im Clinch liegen und der andere hat mal etwas gesagt, was mir gegen den Strich ging, was mir quer im Hals stecken bleibt, lasst uns einander vergeben, miteinander reden, vergeben, wie es Christus getan hat, ohne es wieder zu erwähnen. Und wir als Menschen neigen immer dazu, in allen Lebenssituationen nach dem Effekt, nach dem Sinn zu fragen. Macht das Sinn, dass ich das jetzt tue? Was ist das Ergebnis, wenn ich es tue? Wenn ich jetzt um Vergebung bitte, der wird sich doch gar nichts ändern. Der wird doch genauso bleiben, wie er vorher auch schon war. Ich stehe dann da wie ein scheinbarer Versager, hab mich geoutet und er bleibt, wie er ist. Aber diese Gedanken, die sollen nicht uns beherrschen. Wir sollen nicht in dieser Weise handeln, dass wir nur sagen, dass wir etwas nach dem Sinn oder Unsinn bewerten, sondern dass wir in der Weise vergeben und handeln, wie es Christus von uns erwartet. Und weil das nicht ohne eine weitere Eigenschaft geht, führt er sie hiermit an. Die Liebe. Verse 14 bis 15. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Also diese Tugenden, sie werden nur vollständig durch das Band der Liebe, wie so eine Art Gürtel, na, der auch angezogen werden muss, der die Tugenden vollständig macht. Und nur diese Liebe, die bedingungslose Liebe, sie ist in der Lage, uns diese Tugenden leben zu lassen, zu vergeben, zu ertragen, Demut, Langmut, Sanftmut und so weiter zu leben, ohne eine Bedingung zu stellen, bedingungslos sie auszuleben. Und wenn ihr euch fragt, wie können wir denn eigentlich erkennen, dass wir das jetzt bedingungslos ausgelebt haben, dass das in Ordnung war, wie wir diese Tugenden gelebt haben, hier kommt Paulus jetzt auf den Frieden zu sprechen. Und er sagt, lasst den Frieden in euch regieren. Das Wort, was er hier für regieren verwendet, das bedeutet Kampfrichter. Der Friede soll in uns leben, in uns sein und dort richten und entscheiden. Also mit Christi Hilfe können wir eigentlich erkennen, okay, wie habe ich mich verhalten? War das in Ordnung? Lass den Frieden Christi entscheiden. Lass Christus entscheiden, ob das schriftgemäß war, ob das in Ordnung war, wie wir uns benommen haben. Und wie leicht ist es doch, Frieden zu bekommen, wenn man Geschwistern aus dem Weg geht. Wenn wir uns von der Gemeinde distanzieren, wenn wir Versammlungen meiden und all diese Dinge, dann haben wir doch Frieden. Ne? Dann haben wir das doch erfüllt. Wow, wir haben Frieden. Aber nein, Paulus sagt, wie dieser Friede aussehen soll. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Dieses eine macht zwei Dinge deutlich. ein Leib, erstmal Zahl, ne? Also nicht zwei Leiber. Der Leib bedeutet hier die universelle Gemeinde, aber auch in einem Leib. Also dieser Friede soll in der Gemeinde gelebt werden. Dort wird er herausgefordert. Und wisst ihr, manche von diesen Tugenden, die vorher angesprochen wurden, da wären wir niemals genötigt gewesen, sie zu leben oder sie zu lernen, wenn wir nicht genötigt wären, den Frieden in der Gemeinde zu leben. Gott nutzt dies, um uns weiter zu schleifen, ihm immer mehr in das Bild, uns in das Bild Christi zu schleifen. Jeder kennt diese Aussage, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und das ist auch hier so. Es kommt dann eine kurze Ansage und seid dankbar. Man würde meinen, das ist irgendwie verlassen. Was hat das damit auf sich? Das ist eine von 6 Ansagen, die er im Kolosserbrief macht. Und auf anderen Weisen formuliert er das auch nochmal. Seid dankbar. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Denn wenn wir überlegen, Gott ist der Geber aller guten Dinge. Und in Kolosser 1, Vers 12 führt er uns einen guten Grund an. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Also Gott hat uns befähigt. All diese Dinge könnten wir gar nicht leben, wenn er uns nicht befähigt hätte oder nicht befähigen könnte. Und er tut es nicht nur einmal. Seit unserer Bekehrung tut er das ständig. Und das ist ein Dank wert. Und vor allem beim Danken wird der Geber der Dinge in den Vordergrund gerichtet. Wir sollen dankbar sein, auch von der Grundhaltung aus diese Dankbarkeit leben. Und in den letzten Versen kommen jetzt noch einige weitere himmelsorientierte Anweisungen. Was bedeutet es, himmelsorientiert zu leben? Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Paulus weist an, dass das Wort Christi reichlich in uns wohnen soll. Reichlich. Und wie kraftvoll diese Aussage ist, unterschätzen wir manchmal. Einige Übersetzungen sagen nicht in euch, sondern unter euch. Unter euch heißt nicht, habt so viel wie möglich christliche Literatur unter euch. Das heißt nicht, habt so viele Bibeln wie möglich zur Verfügung, damit man in ihnen lesen könne. Sondern das Wort wohne reichlich in euch, in uns und unter uns. Das eine wird das andere zur Folge haben. Das bedeutet, wir sollen es reichlich, drückt etwas aus, wie in welchem Ausmaß soll das geschehen. Und Paulus sagt hier nicht, macht das am Sonntag, am Mittwoch und wenn es hochkommt, am Freitag und in der Zeit von X bis Y Uhr. Nein, wir müssen das als generelle Aussage verstehen. Und wenn wir uns mal wirklich überlegen, wie reichlich lassen wir das Wort Gottes auf die ganze Woche betrachtet in uns und wenn wir uns treffen, unter uns wohnen, dann müssen wir sagen, wird die Prüfung sehr beschämend ausfallen. Aber das Wort soll in uns wohnen. Nicht mal eben nicht übernachten, nicht besuchen, sondern wohnen. Es beschreibt etwas, was wir sind die Wohnung. Und es soll sich häuslich machen, es soll sich einrichten, es soll jede einzelne Ecke unseres Wesens einnehmen. Das bedeutet es. Ja, warum sollen wir das tun? Wir oft fragen wir immer wieder nach dem Warum. Kleine Kinder tun dies und bis ins hohe Alter wird sich das niemals ändern. Wir werden immer fragen, warum? Und ich bin so dankbar, dass Gott es in seinem Wort klar gemacht hat, warum. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ihr kennt den Vers sehr gut, denke ich. Wir sollen für gute Werke ausgerüstet sein. Es bereitet uns vor. Ohne das könnten wir diese Werke nicht tun. Und ein gutes Werk führt er sofort als nächstes an. Das ist nämlich der nächste Aspekt hier. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Ihr werdet euch vielleicht jetzt fragen, warum beziehe ich das Weisheit jetzt auf diesen Teil und nicht auf den ersten Teil des Verses. Das hat da was damit zu tun. Die Schlachterübersetzung ist die einzige, die die Weisheit in den vorderen Teil mit hineinnimmt. Alle anderen Übersetzungen schieben es in den nächsten Aspekt hinein. Das habe ich auch genauso getan. Also, wir sollen in aller Weisheit ermahnen und einander belehren. Aber was bedeutet das erstmal zu lehren? Das sind mündliche Unterweisungen. Was bedeutet es zu ermahnen? Das bedeutet eher, ist auch im Sinne einer Lehre, aber es rückt den Sinn eher zurecht, also den Denksinn. Sodass man sagen kann, Lehre hat nicht immer einen Anlass oder nicht einen generellen Einlass, wenn wir untereinander aufeinander treffen. Wir können über das Wort und sollen über das Wort Gottes reden und können somit auch einander lehren. Aber in manchen Situationen ist auch Ermahnung erforderlich. Und auch dort brauchen wir Weisheit und Ermahnung korrigiert und bringt unseren Denksinn wieder in die richtige Bahn. Dieser Vers sagt aber auch noch etwas aus. Wir tragen füreinander Verantwortung. Jeder für den Nächsten. Wir als Geschwister können uns nicht und dürfen uns nicht aus dem Weg gehen. Wir sind füreinander verantwortlich. Paulus macht aber auch deutlich, und weswegen das mit der Weisheit auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ermahnung und Lehre soll nicht ohne Sinn und Verstand passieren. Es soll in Weisheit geschehen. Wo kommt die Weisheit her? Kolosser 2, Vers 3. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Christus ist der Gegenstand der Weisheit. Wo lernen wir Christus kennen? In seinem Wort. Also es ist eine logische Kette. Wenn ich nicht im Wort gegründet bin, dann kann ich nicht in Weisheit ermahnen und lehren. Wenn ich nicht weiß, was Gott über sich und seinen Sohn und das aussagt, wie wir leben sollen, dann kann ich nicht lehren. Dann werde ich zwangsläufig Schwachsinn erzählen. Na? Und meine Ermutigungen werden maximal psychologischen Charakter haben und nicht auf dem Wort Gottes gefußt sein. Der letzte Hinweis in diesem Vers bezieht sich ja auf etwas, wo vielleicht einige von uns dann erstmal so einen Schock bekommen. Wir sollen nämlich singen. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern sollen wir Gott in unseren Herzen in Gnade singen. Was sind Psalme? Psalme sind die Lieder, die im gleichnamigen Buch in der Bibel erwähnt werden, also das Buch Psalme. Loblieder heißt im Griechischen auch Hymnos. Das sind Hymnen oder Lobgesänge. Und sie sind immer direkt an Gott adressiert. Wir sprechen Gott in den Liedern unmittelbar an. Das sind Loblieder. Und somit besingen wir seine Größe, seine Allmacht, seine Herrlichkeit. Geistliche Lieder sind Lieder, wo wir über Gott singen, wo er aber nicht unmittelbar angesprochen wird. Und da wird dann schon deutlich, dass es auch um das Leben mit ihm geht und wie sich das ausprägt. Da sprechen wir ihn nicht unmittelbar direkt an. Aber dennoch müssen diese Lieder immer von etwas gekennzeichnet sein, was wir nicht vergessen dürfen. Lieder sind immer Verkündigung und Anbetung mit musikalischer Unterstützung. Und somit können wir nicht Lieder singen, die eine Lüge sind. Das heißt, sie müssen der Wahrheit entsprechen. Das ist das Grundprinzip von einem Lied. Das heißt, sie müssen auch im theologischen Sinne sauber sein. Wir können Gott nicht besingen und ihm Ehre bringen, wenn wir mit Dingen singen, die er nicht repräsentiert, die er nicht ist. Allerdings soll das Ganze nicht beiläufig erfolgen. Das ist nämlich eine Herzensangelegenheit. Er sagt, singt Gott in euren Herzen, in Gnade. Gnade kann man auch übersetzen mit Dankbarkeit. Wir sollen dankbar sein, aber es soll eine Herzensangelegenheit sein. Und beschreibt, wie wir die Lieder singen sollen, mit was sollen wir dabei sein? Nicht plappern, nicht einfach von uns geben, sondern wirklich zu ihm, das wirklich meinen. Der Höhepunkt des ganzen Textes ist Vers 17 und fasst alles ein Stück weit zusammen. Und alles, was sie tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Im Namen des Herrn Jesus bedeutet stellvertretend. Es bedeutet, in seinem Sinne etwas zu sagen. Und alles, was wir tun und sagen, soll somit im Sinne vom Herrn Jesus geschehen. Und weil ohne ihn diese Dinge gar nicht geschehen können, haben wir eigentlich viel Grund, Gott Danke zu sagen und ihn dafür ihn anzubeten, denn er befähigt uns. Deswegen ist Dank immer wichtig in diesem Zusammenhang. Wir haben viel gehört. Ich möchte es nochmal zusammenfassen und auf die Punkte runterbrechen, aus denen wir auch erkennen können, was ist zu tun. Wir als Gläubige sind ein für alle Mal für diese Welt gestorben. Und Christus ist nun unser Leben. Er ist nicht nur ein bisschen drin, er ist unser Leben. Und das hat Folgen. Wir richten unseren Blick himmelwärts. Wir sollen uns immer wieder mit unserem ganzen Inneren auf den himmlischen Ort und dessen ewige Dinge konzentrieren und ausrichten. In der Praxis bedeutet das, mit Sünden abzuschließen und die guten Tugenden anzuziehen und sie uns zu eigen zu machen. Mit der Sünde abschließen bedeutet, auch von ein für alle Mal auch von Sünden zu trennen, die in besonderer Auflehnung gegenüber Gott stehen. Unzucht, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die somit auch Götzendienst ist und somit davon auch. Aber auch andere genannte Sünden sollen wir ein für alle Mal ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, gegenseitiges Belügen durch Wort und Tat. Und der neue Mensch, der wird von Gott immer wieder erneuert. Was dazu führen soll, dass wir immer mehr in der Erkenntnis über unseren Herrn Jesus Christus, ja, dass wir immer mehr begreifen und zu ihm hinwachsen. Auch wenn es äußerlich keine Unterschiede mehr gibt. Andersrum, auch wenn es innerlich keine Unterschiede mehr gibt, weil Christus in uns ist und in allen Gläubigen, gibt es nach wie vor äußere schon. Und wir sollen uns neue Dinge zu eigen machen. Wir sind nämlich in der Stellung vor Gott Auserwählte, Heilige, Geliebte. Wir sollen uns ein für alle Mal diese guten Tugenden zu eigen machen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde oder wie es heißt, Sanftmut, Langmut. Und durch das Anziehen des Gürtels der Liebe machen wir alles vollständig. Der Friede des Herrn, der befähigt uns dazu, einschätzen zu können, ob wir richtig liegen oder ob wir nochmal ins Gespräch gehen sollten mit Geschwistern und um Vergebung bitten oder vergeben sollen. Und der Friede des Herrn beruft uns dazu, in einem Leib miteinander zu leben. Lasst uns nicht voneinander Abstand halten. Weiterhin soll das Wort des Christus in uns Raum gewinnen, soll in uns wohnen, reichlich. Und das soll unter uns einen Unterschied machen, wenn wir uns miteinander treffen und Kontakt haben. Und bei all dem gebührt alle Ehre unserem Gott, denn er befähigt uns. Er befähigt uns, Dinge zu tun zu können, die wir mit dem alten Menschen nicht tun konnten. Wir können ihm Ehre bringen durch Dank, aber auch durch Lieder, indem wir ihn besingen. Ich möchte mit einem Vers abschließen. Römer 6, Vers 11. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.